Der heutige Text steht in Markus im Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an, und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Und wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet.
Markus 9, ab Vers 14 ist unser heutiger Text. Ich bin jetzt im 6. Jahr in Emmendingen oder schon 6 Jahre, dann sagt man glaube ich im 7. Auf jeden Fall seit 2013. Ich bin nicht so gut in Mathe, das habe ich nicht studiert. Ich bin jetzt 6 Jahre in Emmendingen. Und 6 Jahre hier in dieser Gemeinde und muss sagen, dass ich seit dem ersten Tag, seitdem ich hier in Emmendingen bin, auch gerne hier bin. Und es ist für jemanden wie für mich damals, jemanden, der in den Beruf einsteigt und ihr seid quasi meine erste Gemeinde, ist das schon eine schöne Erfahrung, wenn die Entwicklungen positiv laufen. Das ist kein Automatismus. Und ich blicke zurück auf dankbare Jahre und auf eine gute Entwicklung. Sicher sind wir nicht perfekt, oder? Also einige vielleicht schon in dem Raum, die jetzt fragen, gucken, hä? Was ist da los? Einige sind perfekt, aber nicht alles ist perfekt. Aber dennoch bin ich sehr dankbar, dass Gott uns so segnet. Was ist es, was ich da sehe? Ich sehe, dass der Glauben bei vielen Geschwistern eine weitere Tiefe erreicht, dass die Liebe zur Heiligen Schrift, zur Bibel nicht abnimmt in den letzten Jahren. Wir erleben eine Stabilisierung in den Leitungsstrukturen unserer Gemeinde, eine Stärkung der Einheit unter den Mitgliedern. Und ich sehe auch in den vergangenen Jahren bei einem Großteil eine vermehrte Bereitschaft zur Heiligung und auch zur Wahrhaftigkeit. Und was mich auch besonders freut, ist, dass wir auch als Gemeinde in eine Klarheit gelangt sind und immer mehr da hineingelangt, was uns geistlich eigentlich ausmacht. Was ist unser geistliches Fundament? Wir haben das in der Vergangenheit mit geistlicher DNA umschrieben. Was sind unsere Glaubensfundamente? Und zu guter Letzt, dass wir auch zahlenmäßig wachsen und dass dieser Raum zunimmt und dass die Reihen sind gut gefüllt. Die halbe Gemeinde ist gerade jetzt verteilt, so mit den Kindern, nicht hier. Die andere Hälfte ist noch da, das ist gut. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr freut und auch viele andere. So, jetzt haben wir einen vollen Raum. Was ist denn jetzt die Gefahr? Also ich glaube, neben der Freude, die man darüber empfinden kann, gibt es auch eine große Gefahr. Welche könnte das sein? Zurücklehnen, Elise, was sagst du? Selbstzufriedenheit. Ja, ganz genau. Wir sind in einem kritischen Zustand als Gemeinde, dass uns allen kuschelig warm ist und wir uns erfreuen an den Gottesdiensten und den Kaffee genießen und das Gebäck genüsslich essen nach dem Gottesdienst. Und wir können in einen Modus kommen, in einer Selbstzufriedenheit und Selbstgenügsamkeit. Ich habe das hier und da schon mal gesagt, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, vor allem dieses Jahr nicht. Als ich die Gemeinde hier kennengelernt habe, habe ich eine Gemeinde vorgefunden, die auch nicht perfekt war, aber die ein starkes Verlangen hatte. Verlangen, dass Gott etwas bewirkt. Verlangen, dass Gott etwas tut. Eine Sehnsucht, Herr, handle du um deines Namens willen und auch ein bisschen um unseres willen. Denn wir brauchen dich wirklich. Und die Gemeinde ist in eine Abhängigkeit zum Heiligen Geist gegangen, in eine Abhängigkeit zu Jesus Christus, zum Vater, zum dreieinigen Gott, dass er etwas tut und er war auch treu. So, aber was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit uns? Und ich sage euch eins, ohne einen missionarischen Eifer, die Sehnsucht, dass in Emmendingen Menschen erreicht werden, die ohne Hoffnung sind, die ohne ewiges Leben sind, die ohne Jesus unterwegs sind, die auf der Suche sind, aber nicht finden. Wenn wir da keine Sehnsucht haben nach diesem missionarischen Eifer, dann verspielen wir als Gemeinde unsere Daseinsberechtigung. Wenn wir uns einfach nur selbst genug sind und uns freuen, dass wir uns Sonntag sammeln, dass wir noch unsere Hauskreise, wir nennen es ja DNA-Gruppen haben, wo wir dann noch die Predigten nachbearbeiten und uns stärken, was wichtig ist, im Bibelkreis uns treffen und dort in der Bibel graben, was wichtig ist. Aber wenn das dann dabei bleibt, dass wir uns gerne um uns herumkreisen irgendwie und es keinen Effekt nach außen hat, dass wir die Sehnsucht haben, dass das, was wir hier erleben, was in uns Wellen schlägt, auch nach außen schlägt, dann wird hier der Laden irgendwann dicht gemacht werden, weil er seine Daseinsberechtigung verloren hat. Darum lautet das Jahresthema für 2020 folgendermaßen. Ich habe euch mal eine kleine Grafik mitgebracht, die Erwin jetzt mal darstellen darf. Unser Jahresthema für 2020 geht um Mission und Evangelisation. Mission, Multiplikation. Mission, Multiplikation. Das ist ein Thema, was uns in der Leitung beschäftigt und wir glauben, dass es nötig ist, dass wir dieses Jahr unter dieses Motto stellen. Mission bedeutet, also wenn hier Multiplikation steht, dann geht es nicht einfach nur darum, dass wir gerne eine große Gemeinde wollen, wir wollen irgendwie ein fettes Zentrum bauen und einfach groß werden. Darum geht es nicht. Mission geschieht nicht, um eine Gemeinde groß zu machen. Mission geschieht auch nicht deswegen, damit wir einen großen, populären Namen haben. Mission geschieht deswegen, damit die Ehre Gottes zunimmt. Mission geschieht aus dem Grund, damit die Verherrlichung, der Lobpreis Gottes in einer Stadt und in einem Landkreis zunimmt und wächst. Und ein echtes Gotteskind wird immer den Wunsch in sich tragen, Herr, ich möchte, dass dein Name noch mehr geehrt wird. Herr, ich möchte, dass dein Name noch mehr gepriesen wird. Dass dein Name erkannt wird, dass er lieblich ist. Haben wir das gerade gesungen?
Wie schön ist dein lieblicher Name. In deinem Namen ist Kraft, in deinem Namen ist Liebe, in deinem Namen ist Frieden. Und ich will das nicht nur alleine erkennen, ich möchte, dass das auch andere Menschen erkennen, die auf der Suche sind, dass sie auch finden. Es geht nicht darum, dass ein Gebäude voll ist, sondern es geht darum, dass Menschenherzen ergriffen werden von der Liebe Gottes, die er zu ihnen hat. Darum sagt auch Paulus im Römerbrief an einer Stelle, habt ihr jetzt nicht an der Wand, Kapitel 1, Vers 5, mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. In einer wörtlichen Übersetzung heißt es Glaubensgehorsam. Schöner Begriff. Dass ich mich im Gehorsam unter Gott stelle, seine Herrschaft in meinem Leben akzeptiere und gutheiße und ihm vertraue. Eben nicht aus Angst mich ihm unterordne, unterstelle, sondern aus einer tiefen und echt gemeinten Zuneigung zu Gott. Und das war der Auftrag Paulus, zur Ehre seines Namens Menschen dafür zu gewinnen, dass sie sich unter Gott stellen und seinen Segen erleben. Die Maximierung von Anbetung war sein Ziel. Die Maximierung der Ehre Gottes. Und Mission geschieht dort, wo Anbetung nicht existiert. Mission muss dort geschehen, wo Anbetung noch nicht existiert. Dort haben wir einen Auftrag. Dort haben wir einen Job. Dass dort Anbetung präsent wird. Und Anbetung geschieht dann, wenn Gott geglaubt oder vertraut wird. Dort, wo Gott geglaubt wird, dort, wo Gott vertraut wird, dort geschieht Anbetung. So, eben gerade haben wir in der Lesung Markus 9, Vers 14 bis 29 gelesen, anlässlich der Jahreslosung, die in vielen Gemeinden irgendwie präsent ist und auch heute von fast jeder Kanzel wahrscheinlich gepredigt wird, heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist ein bekannter Ausspruch eines verzweifelten Vaters. Und warum habe ich jetzt diesen ganzen Vorlauf von unserer Gemeindesituation, von unserem Gemeindesetting euch präsentiert? Nicht, weil ich irgendetwas loswerden möchte, sondern weil dieser Vater für mich etwas auch symbolisiert und darstellt. Wir haben es hier bei diesem Vater, der mit einem sehr, sehr geplagten Kind zu tun hat. Es ist nicht nur krank, sondern es ist von Dämonen besessen. Der Satan hat Zugriff auf dieses Kind und darunter leidet der Vater. Ihr merkt, nach unserer Predigtreihe Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, das Thema der geistlichen Kampfführung, des Gebetes gegen satanische Machenschaften hört nicht auf. Ist nicht ein Spleen von Epheser 6, sondern dieses Thema durchdringt das Neue Testament und hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und der Vater ist kein Nachfolger Jesu, ist keiner, der Jesus in dieser Intimität kennt als Freund, als Erlöser und Retter seiner Seele. Dieser Vater ist einfach ein Mensch in Israel zu dieser Zeit, der in einer schweren Not ist und die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben hat, der alles versuchen möchte, damit es seinem Kind gut geht. Und wer kann was dagegen sagen? Ein guter Vater tut das, eine gute Mutter tut das. Sie wollen ihr Kind nicht loslassen, sie wollen es nicht aufgeben, auch wenn es Situationen geben kann. Und meine Lieben, es gibt solche Situationen, dass Eltern an so einen Punkt geführt werden, dass sie am liebsten aufgeben wollten. Und hier haben wir jemanden, der den letzten Strohhalm sucht. Er ist auf der Suche, das sieht man in diesen Versen. Und er ist maximal im Umfeld von Jesus und er weiß etwas von Jesus. Aber von Jesus etwas wissen und ihn kennen, das sind Unterschiede. Von Jesus etwas gehört haben, Aber auf Jesus hören, wie ein Jünger hört, ist was anderes. Und der Vater ist in diesem Modus noch, dass er Jesus kennt. Er weiß, dass er da ist, dass er eine interessante Figur ist, die auch irgendwie eine Aura hat, möchte ich das mal so beschreiben, ja? Irgendein Charisma und dem nähert er sich, aber mehr noch nicht. Und dieser Vater steht, finde ich, für so viele auch in unserem Land, in unserem Landkreis und auch in unserer Stadt. Auf der Suche, aber noch nicht gefunden. In tiefer Bedrängnis und Not, aber die Hilfe noch nicht erlebt. Wer erreicht diese Menschen? Wer erreicht diese Menschen? Jesus hätte durchaus sagen können, ich bin mir genug in meiner Beziehung mit dem Vater und dem Heiligen Geist. In der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt hatten sie eine wunderbare Gemeinschaft miteinander. Vielleicht eine Überraschung für manch einen. Du wurdest nicht geschaffen, weil Gott irgendeinen Mangel in sich hatte. Dass du irgendwie da, ich brauche jetzt meinen Gegenüber, langsam wird's hier echt öde. Jetzt muss ich mal den Matthias kreieren, weil vielleicht wird er irgendwas bringen, was mir sonst fehlt. Und Susanne, erst recht gut, dass Susanne da ist. Dieser Mangel in meinem Herzen, in meinem Gottesherzen wird jetzt gefüllt von Susanne. Als ob. So ein Denken kursiert in einigen christlichen Kreisen. Gott brauchte ein Gegenüber. Nein, Gott ist in sich selbst Gegenüber. Und aus diesem Überfluss von Freundschaft, von Liebe, Beziehung und Gemeinschaft, was in der Dreieinigkeit geschieht, kreiert er uns Menschen. Es ist ein Überfluss aus Gemeinschaft, was er hat. Und nicht einen Mangel, den er zu stillen sucht, in sich selbst. So, und Jesus hätte sagen können, ich bin für mich selbst genug. Ich sehe dieses Leid, aber er lässt sich berühren davon und geht auf diese Menschen zu. Was machen wir 2020? Lehnen wir uns zurück? Sind wir selbstzufrieden? Ergötzen wir uns in unserer Selbstgenügsamkeit? Oder haben wir einen Auftrag? Lasst uns mal lesen, die Verse 14 bis 18. In der Szene davor ist Jesus mit drei Jüngern unterwegs, das werden wir jetzt nicht thematisieren. Auf jeden Fall kommen sie aus einer anderen Szene jetzt zu den übrigen Jüngern, die Jesus noch hatte. Und als sie, also Jesus und seine drei Freunde und Jünger, als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Also worüber streitet ihr, Volksmenge und Schriftgelehrte, mit meinen restlichen Jüngern, die hier stehen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Das ist die Antwort des Vaters auf die Frage von Jesus, was ist hier los? Es ist nicht so, dass Jesus das nicht wusste. Und wenn Gott uns was fragt, auch wieder nicht um einen Informationsmangel zu befriedigen, sondern um etwas zu offenbaren. Was ist hier los? Was geht hier ab? Sprich mal aus. Und dann hören wir eine ganze Menge, was hier passiert. Was war die Erwartung des Vaters von den Jüngern? Die Erwartung des Vaters war, dass die Jünger genau so handeln, wie ihr Herr und Meister Jesus Christus, wie ihr Rabbi. Und das wird so krass deutlich in Vers 17. Schaut mal genau hinein. Lehrer, ich habe meinen Sohn zu wem gebracht? Ich habe ihn zu dir gebracht. Aber dann habe ich zu wem gesprochen? Zu den Jüngern. Jesus war gar nicht in der Szene dabei. Aber für den Vater war klar, deine Nachfolger repräsentieren dich. Sie sind verbunden mit dir. Und wenn ich zu deinen Nachfolgern gehe, dann ist es so, als wenn ich zu dir komme. Und deswegen habe ich die Erwartungshaltung, wenn ich zu den Nachfolgern Jesu gehe, dass sich Jesus Christus in seiner Kraft manifestiert, sich zeigt, sich erweist. Dass die Kraft, die du hast, auch in den Jüngern wohnt, auch in den Nachfolgern wohnt, auch in der Kirche Jesu Christi wohnt. Und das ist meine Erwartung. Ich habe ihn zu dir gebracht. Jesus hätte gleich sagen können, Moment, ich war gar nicht dabei. Du hast irgendwas verpasst. Ich bin gerade erst gekommen, oder? Hast gemerkt. Du hast ihn nicht zu mir gebracht. Jesus lässt das so stehen. Jesus lässt das so stehen. Und die Jünger, und das ist wirklich eine nicht so schöne Botschaft an diesem Morgen, die Jünger enttäuschen auf ganzer Linie. Sie enttäuschen auf ganzer Linie. Sie enttäuschen die Volksmenge, sie enttäuschen den Vater und sie enttäuschen auch Jesus. Ich weiß, wir haben eine Botschaft der Gnade und der Liebe Gottes und seiner Treue. Wir müssen auch mal aushalten, lernen, wir sind in der Lage, als Jünger Jesu auch Jesus zu enttäuschen. Dass wir Last sind, auch für unseren Jesus. Jesus macht nicht einen Rückzieher und sagt, das mit der Menschwerdung, das nehme ich mal wieder zurück. Ich gehe mal wieder zu meinem Vater im Himmel. Da war irgendwie besser und schöner. Jesus bleibt. Jesus hält das durchaus aus. Aber dennoch müssen wir uns das auf unsere Herzen fallen lassen. Dass Jesus auch enttäuscht sein kann von seinen Jüngern, wenn sie das, was an Gelegenheit und Potenzial da ist, nicht angewandt wird. Wenn das, was Jesus bietet, was er an Möglichkeit schafft, wenn wir das einfach links liegen lassen und sagen, ach, nee. Der Vater kam zu den Jüngern in der Erwartung, dass die Jünger nicht in derselben Ohnmacht stecken wie er selbst. Er hat erwartet, dass Kinder Gottes, Jünger Jesu, Freunde von Jesus, die ihn kennen, dass sie nicht die gleiche Ohnmacht verkörpern wie er selbst. Aber die Jünger in unserem Text unterscheiden sich gar nicht vom Rest. Gar nicht. Sie verschwinden förmlich in der Textbeschreibung, oder? Also wo sind eigentlich die Jünger da? Jesus kommt und alle sind so begeistert. Da kommt Jesus. Die Jünger sind nicht so begeistert. Du hörst nämlich von ihnen gar nichts mehr. So, was ist hier los, fragt Jesus. Die Jünger mucksmäuschenstill. So, das lassen wir mal über uns. Lieber nicht darauf eingehen. Die Jünger sind nicht so scharf drauf auf diese Begegnung mit Jesus. Sie gehen unter in dieser Menge und machen keinen Unterschied. Sie machen keinen Unterschied. Sie sind genauso hilflos wie die anderen. Aber sie hätten einen Unterschied machen können. Das werden wir uns gleich anschauen. Diese Situation, am Ende ist ein Happy End, darüber freuen wir uns gleich auch alle, aber was dieser Vater hier erlebt, ist Folgendes. Er erlebt eine Enttäuschung mit den Jüngern Jesu. Ich zeige mir mal nicht auf euch, sondern ja. Er erfährt eine Enttäuschung mit den Jüngern Jesu und diese Erfahrung mit den Gläubigen lässt ihn später im Text an Jesus zweifeln. Das, was ich mit den Gläubigen, ich sag mal mit der Kirche, mit der Gemeinde, mit den Kindern Gottes erlebe, das wende ich an auf Jesus. Und das, was ich hier sehe, lässt mich zweifeln. Was ist das für ein Jesus? In den Versen 22 und 23 sehen wir das. Als Jesus fragte, von wann das denn so ist, dass das mit seinem Kind, sagte er ihm von Kindheit an. Und, habt ihr es auf der Folie? Ja. Und oft hat dieser böse Geist ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Aber wenn du etwas... Wir reden hier gerade mit der Person, die verantwortlich ist dafür, dass du überhaupt existierst. Denn ohne Christus ist nichts entstanden. Wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst? Was ist das für eine Frage? Wenn du das kannst. Das ist für Jesus überhaupt gar keine Frage. Natürlich kann ich. Und dann antwortet er, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden, mein Freund, ist alles möglich. Und heutzutage haben wir ein ähnliches Problem. Wir sind gar nicht so weit weg von dieser Szene. Auch heute machen Menschen suboptimale Erfahrungen mit uns Christen. Dass wir auch völlig sprachlos, ohnmächtig sind, uns wegducken, kommt eine Herausforderung, wissen wir nicht, was zu tun ist. Haben noch nicht mal einen Funken von Idee und Vertrauen, dass Gott in der Lage ist, etwas zu verändern. Meine Lieben, diese Predigt soll nicht dahin gehen, dass wir ein Wunschautomaten-Christsein haben und sagen, ich möchte gerne das, ich glaube ganz doll dran und dann passiert's. Wir hatten in den vergangenen Predigten auch, habe ich ein bisschen thematisiert, wenn du da warst, hast du das mitbekommen, dass auch Wüstenzeiten für uns vorgesehen sind. Und nicht jedes Elend, was wir erleben, ist mit einem Knopfdruck, mit einem Schnipser einfach mal eben weg. Das wissen wir. Und das möchte ich ja auch an dieser Stelle gar nicht predigen und sagen. Aber ich frage mich, wer begegnet heute diesen Notleidenden? Wer begegnet heute diesen Leuten, die fast am Aufgeben sind? Die irgendwie Hoffnung suchen, die einfach nicht finden können. Wie begegnen wir denen, die von Jesus etwas wissen, aber ihn nicht kennen? Und davon ist dieser Landkreis voll. Jeder, der in diesem Landkreis und darüber hinaus geboren ist, ist mindestens in diesem Status. Ich weiß was von Jesus, aber ich kenne ihn nicht. Nun sind wir jetzt diejenigen, blöd gelaufen, dass du heute in der Reihe sitzt, diejenigen, die Jesus kennen. Vielleicht bist du auch heute da und kennst Jesus nicht, weißt von ihm und bist hier, auch auf der Suche und der Erwartung, dass Gott etwas tut. Aber wer begegnet diesen Leuten? Und das verbunden mit unserer Gemeindesituation, berührt uns das? Macht das was mit uns? Oder sind wir Maden im Speck und freuen uns einfach, dass mir geht's gut, meine Gemeinde geht's gut, es gibt ein Kinderprogramm, sind viele Kinder hier vorne, ich muss gar niemanden einladen, weil die Plätze sind ja sowieso voll. Und dann gibt es vielleicht so 2, 3 in der Gemeinde, die haben das besonders auf dem Herzen, dass andere noch Jesus kennenlernen, aber was hat das ist nicht meine Aufgabe. Mir geht's gut, ich habe mein Einkommen oder auch nicht. Aber ich komme so über die Runden. Ist es das? Ist es das? Dieser Text möchte uns zurufen, dass es hier eine Erwartungshaltung gibt an die Jünger, an die Repräsentanten Jesu. Wir repräsentieren ihn. Paulus schreibt das später, dass Jesus von der Gemeinde das Haupt ist, der Kopf. Und wir sind seine Glieder. Im besten Falle tun die Glieder, die Gliedmaßen, genau das, was der Kopf denkt. Wenn der Kopf in eine Richtung möchte, aber die Gliedmaßen in eine andere Richtung, dann wirst du sofort merken, hier ist etwas komisch. Sehr seltsam. Ein bisschen spooky. Wenn nicht gar verrückt. So, was sieht die Welt, wenn sie die Gemeinde sieht? In welche Richtung laufen wir? Was tun wir? Unser Haupt, Jesus Christus, der Kopf der Kirche. Ich rede nicht nur von diesem Ort jetzt hier, sondern der Gemeinde global. Dieser Jesus hat Erbarmen. Dieser Jesus hat Mitgefühl. Und er hat eine tiefe Liebe zu denen, die ohne Hoffnung sind. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Natürlich kann man sich fragen, sind das überhöhte Erwartungen an die Jünger, also dass sie genau das tun? Also ich hab Jesus, ich habe ihn zu dir gebracht, sprich zu deinen Jüngern. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Also sind wir Jesus? Also ist das nicht ein bisschen eine Hausnummer zu hoch? Aber tatsächlich ging Jesus davon aus, dass seine Jünger hätten handeln können. Sie hätten handeln können. Im Vers 23 haben wir eben gerade gelesen, heißt es, dem Glaubenden ist alles möglich. Mein Freund, füge ich mal hinzu. Jesus redet da nicht über sich selbst. Ob ich das kann, also selbstverständlich, sag mal, natürlich kann ich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und Glaubende sind außerhalb von Jesus. Jesus muss nicht glauben, Jesus ist der Akteur. Er verdient unseren Glauben, unser Vertrauen, aber Jesus spricht dann nicht über sich selbst. Er möchte dich herausfordern. In Versen 28 und 29 finde ich es noch sehr schön, dass die Jünger so mutig waren. Und das heißt, und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein. Nicht vor den anderen. Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art des geistlichen Kampfes, dieser dämonischen Attacke, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Also, es hätte klappen können, meine lieben Freunde, wenn ihr denn gehandelt hättet, wenn ihr genau das befolgt hättet, was ich euch weitergebe. Denn tatsächlich waren die Jünger zu nichts anderem beauftragt. Wir erinnern uns, natürlich, Markus 6, Vers 7. Also der Text vor unserem heutigen Text, wie Jesus die 12 herbeiruft und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Was also hier passiert, ist nicht irgendwie eine Überraschung, dass die Jünger hätten sagen können, wie, wir sollen an deiner Stadt, an deiner Stelle stellvertretend in deinem Namen handeln? Wer hätte das ahnen können? Ja, durchaus habe ich euch dazu beauftragt. Und ihr habt es sogar schon getan. Denn wenn wir den Text wir haben keine Zeit dafür, aber wenn wir den Text weiterlesen würden, würden wir sehen, dass die Jünger genau das getan haben, wozu Jesus sie ausgesandt hat. Paar Tage später oder paar Wochen, keine Ahnung, wie viel Zeit dazwischen liegt, aber eine Weile später kommen sie in eine ähnliche Situation und sie sind auf einmal zu nichts mehr in der Lage. Was zeigt uns das? Und jetzt kommt wieder dieser Bibelvers, den ich euch immer wieder hinreiche. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist nicht einmal, sondern immer wieder. Denn die Bevollmächtigung, im Namen Gottes Dinge zu tun, Jesus zu repräsentieren, ist nicht etwas, was einmalig geschieht. Es ist nichts, was einmalig, so ich habe die Ladung bekommen, Geistesfülle, jetzt kann ich aus mir heraus jetzt selber alle Konflikte lösen. Und den Jesus, da hatte ich meine Begegnung, aber das war jetzt gut so. Jetzt bin ich unterwegs, Cowboy-mäßig, und schieß die Dämonen ab. Das ist nicht der Punkt. Was uns dieser Text zeigen möchte, ist, auch die Jünger hatten es nötig, dass sie diese Bevollmächtigung, diese Inspiration von Jesus immer wieder brauchen, es ist zum Lebensziel wird. Das ist nicht ein einmaliges Ding. Das heißt, du kannst die heißesten Glaubensdinge erlebt haben. Die tollsten Effekte durch dein Zeugnis sein, also dass du ein Zeugnis gibst, dass du Jesus kennst und wie groß Gott ist und kannst die tollsten Sachen erlebt haben, aber das sagt gar nichts darüber, was in 3 Monaten ist. Ich kann der tollste Evangelist sein, 3 Monate später, wenn ich nicht mit Jesus verbunden bin, dann werde ich nichts tun können. Warum? Weil Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, seid ihr mit mir verbunden und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist nicht einfach so eine Bekanntschaft, da war mal der Jesus, sondern ich muss darin leben. Das ist ein Lebensstil, worum es hier geht. Und tatsächlich, meine Freunde, geht es darum, dass die Jünger Jesu Handeln multiplizieren und verbreiten. Gottes Geist will in dieser Welt wirken, aber der Heilige Geist, und das wird hier, Aufmerksamkeit, ist ganz schön, wenn ein junger Mann da langläuft hier. Ich hab Gottes Wort für euch. Aufmerksam? Gottes Geist will in der Welt wirken. Aber er wird das nicht tun, indem er einfach, zumindest in der Regel nicht, dass er einfach in einem luftleeren Raum herumwabert und irgendwie wirkt und Menschen von Jesus überzeugt. Sondern der Geist Gottes ist zu den Jüngern gesandt, zu den Kindern Gottes, zu den Freunden von Jesus. Und durch sie wird er wirken. Das mag vielleicht eine gute Idee sein, sagt ihr. Lasst uns mal ins Johannesevangelium hineinspringen. Johannes 14, Vers 16. Da sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, Tröster, im Griechischen der Paraklet. Ein Begriff für den Heiligen Geist. Er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist. In Ewigkeit. Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, hier löst Jesus es auf, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kapitel 15, Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Kapitel 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist für euch vom Nutzen, es ist für euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jetzt langt's auch mal. Wenn wir auf dem Herzen haben, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie in eine Begegnung, eine Jesus-Begegnung erleben, dann geschieht das nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt, die Katze aus dem Sack, diese Kraft des Heiligen Geistes ist in den Gläubigen, nicht woanders. Das heißt, wenn du merkst, ja, Menschen sollten in die Anbetung Gottes kommen, weil Gott einfach gut ist und es wert ist und sie gerettet werden müssen aus ihrer Verlorenheit und aus ihren Sünden und dass sie in die Gnade Gottes kommen, tada, du bist das Instrument, was Gott gebraucht, um Menschen zu erreichen. Denn der Heilige Geist nimmt Wohnung und einen Platz in dir und wird durch dich in der Welt wirken. Es gibt Ausnahmen. In der arabischen Welt sehen wir dort, wo keine Missionare unterwegs sind, dort, wo keine Christen da sind, das sehen wir in den vergangenen Jahrzehnten, vielleicht 2 Jahrzehnte, eine sehr interessante Bewegung, dass Muslime, die von Jesus aus der Bibel noch nie was gehört haben, auf einmal in Träumen von Jesus Christus als den Retter und Erlöser träumen und dadurch zum Glauben kommen. Da Gott ist gut und Gott geht auch mal Wege, die wir nicht gehen. Aber grundsätzlich nimmt er uns nicht aus der Verantwortung. Denn wir haben nicht solche Zustände wie im Nahen Osten, oder? Und wenn Gottes Geist in uns lebt, dann wird er höchstpersönlich durch uns der Welt die Augen öffnen, sie überführen, sie überzeugen, sie konfrontieren mit Jesus. Darum überrascht es auch nicht. Jetzt gehen wir nochmal ins Markus-Evangelium. Markus 16 endet mit interessanten Worten. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht, predigt. Ich habe euch jetzt ausgesandt. Ihr seid jetzt dran. Ihr habt jetzt nicht auf der Folie, das Evangelium endet mit Vers 20, wo es heißt, jene Jünger zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte. Wir gehen jetzt nicht auf die Details aus Markus 16 ein, das habe ich schon an einer anderen Stelle mal gemacht, wie er jetzt mitgewirkt hat, aber der Herr stellt sich dazu und er bewirkt es durch die Jünger und Jesus Christus konfrontiert, überführt, überzeugt Menschen durch uns. Durch uns. Und darum haben wir uns auch als Gemeinde vor einiger Zeit ein Statement gesetzt, eine Visionsformulierung. Oh, jetzt kommt wieder die Hausaufgabe. Wer weiß, was unsere Vision als Gemeinde ist? Ich weiß es. Ja, irgendwas mit Emmending, mit Menschen? Ah, das geht schon in eine gute Richtung. Ja, also im Spruchreif, das ist eine kleine Werbung für unser Informationsblatt, im Spruchreif hier, über der Karte, es ist so ein Zweizeiler. Nach Hause nehmen, lesen, verinnerlichen, leben. Wir sind eine Gemeinde, durch die Menschen in Emmending und Umgebung zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus finden. Wir sind eine Gemeinde, durch die Menschen in Emmending und Umgebung zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus finden. Noch sind wir dafür nicht bekannt. Noch nicht. Wenn wir morgen hier zumachen, da werden Menschen da draußen nicht sagen, da haben Menschen Jesus kennengelernt. Ich möchte nicht sagen, dass das, was wir hier erleben, nicht auferbauen. Ich liebe diese Gemeinde und ich liebe auch diese Gottesdienste, aber sind wir dafür bekannt, dass Menschen durch, nicht hier drinnen ausschließlich, durch die Gemeinde, dort, wohin du und ich hingehen, dass dort an diesen Orten, wo wir sind, Menschen Jesus Christus begegnen, in einen Kontakt kommen mit dem Allmächtigen? Ein Prediger hat mal gesagt, nur von den Dingen, von denen man weiß, dass sie auch wahr sind, sagt man Amen. Eben gerade hat niemand Amen gesagt, sondern da hat's gerattert. Ist das so? Ist das so? Ist das so? Was ist dazu nötig? Jesus nennt einfach zwei Faktoren. Wir haben sie uns eben gerade angeschaut. Glaube und Gebet. Und diesen Glauben, wir sind schon auf der Zielgeraden, ob ihr es glaubt oder nicht. Wie groß ist euer Glaube, dass das wahr ist? Die Art von Glauben, die wir dafür brauchen, für diesen großen Auftrag, die beschreibt Jesus in einer Parallelpassage zu genau diesem Text. Das steht auch nochmal im Matthäus-Evangelium. Und als seine Jünger mit Jesus reden, na, warum konnten wir das nicht? Dann sagt er ihnen Folgendes. Warum konnten wir das nicht austreiben, diesen bösen Geist? Warum konnten wir nicht wirken? Matthäus 17, Vers 20. Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so, ja, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Das ist alles. Das ist alles. Es geht hier nicht um Supermänner. Es geht um einen Senfkorn-Glauben. Einfach ein schlichtes Vertrauen. Herr, du kannst. Herr, du kannst. Statt mit Senfkorn-Glauben zu beten, wollten die Jünger in Markus 9, unserem Text, Jahreslosung, bei diesem Vater mit dem kranken Kind, statt mit Senfkorn-Glauben zu beten, wollten die Jünger lieber streiten, debattieren und diskutieren. Anstatt irgendwie den Glauben, den sie irgendwie noch haben, da hinein zu pfeffern, so, Gott, du kannst, keine Ahnung, was du machst, aber du kannst, diskutieren sie und streiten sie. Und ich befürchte, dass dieser Streit so aussah, dass sie sich eigentlich selber entschuldigt haben und sich selber herausgewunden haben, herausgeredet haben, warum das jetzt irgendwie nicht geht, warum das jetzt ganz schwierig ist und ich jetzt nicht in der Lage bin, jetzt dir irgendwie beizustehen in deiner Not. Die Frage ist, wenn Jesus sagt, dass wir betend glauben sollen, wenn wir betend Senfkorn glauben sollen, wie sieht so ein Senfkorn-Glauben denn in der Praxis aus? Und hier ist eigentlich die ganze Krux an der Geschichte. Der Senfkorn-Glauben gebetet lautet folgendermaßen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn danach gab es eine Riesenwirkung. Jesus hat gehandelt. Jesus hat nicht gehandelt, als der Vater zu einem Punkt kam, wo er gesagt hat, ich glaube, Zweifel, wo bist du? Ich glaube. Jesus hat nicht darauf gewartet, bis du in so einen Modus kommst, sondern ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist Senfkorn-Glauben. Und die Jünger fragen, warum konnten wir das nicht? Weil ihr nicht so geglaubt und gebetet habt wie der Vater. Weil ihr mit eurer Verzweiflung einfach bei euch geblieben seid, euch entschuldigt habt und gestritten und diskutiert habt, warum das jetzt nicht geht, warum ihr jetzt nicht beten könnt und diesen Menschen beistehen könnt, sondern weil ihr euch nur noch um euch gedreht habt. Aber der Vater hat alles, was er hatte und nicht hatte, auf Jesus gelegt. Und das ist der Unterschied. Dass der Vater etwas ganz Skurriles hier in diesem Augenblick tut. Dass er nämlich genau das tut, was wir bei Römer 1, Vers 5 von Paulus gehört haben, was sein Auftrag ist, dass Menschen unter den Gehorsam Gottes sich stellen und Gott vertrauen, Glaubensgehorsam. Das hat der Vater gemacht. Er hat nämlich Jesus gehorcht. Jesus hat gesagt, hey Freund, dem Glaubenden ist alles möglich. Und seine Antwort ist, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich brauche dich. Ich kann es aus mir heraus nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin nicht stark in mir. Aber ich höre auf dein Wort. Und ich tue es. Ich wage diesen Schritt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was hier gleich passieren wird. Aber ich tue es. Und das, meine Lieben, ist Senfkorn-Glaube. Kein Profi-Glaube. Sondern dass wir die Not sehen der Menschen und ihnen beistehen und mit Senfkorn-Glauben beten. Denn es sind doch nicht wir, die es dann tun. Das ist nicht unser Job und auch nicht unsere Aufgabe, Halleluja, dass es nicht so ist. Sondern es ist dann Gottes Aufgabe. Gott, du musst damit fertig werden. Aber ich weiß, dass du kannst. Und ich möchte für 2020, und ich hoffe, ihr seid dabei, keine Gelegenheiten und Potenziale, die Gott uns gegeben hat, einfach verstreichen lassen und links liegen lassen. Und ich will mich auch nicht mit billigen Ausreden da heraus navigieren, sondern möchte meinen Mann stehen oder meiner Frau, ihr oder so, eurem Kind, wie auch immer. Und ich will Menschen im Namen Jesu mit dem Kleinen, was Gott mir gegeben hat, dienen, damit sie die Freude einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus erfahren. Denn ohne das geht es nicht. Ohne das wird es nicht gehen. Und da sehe ich viel Nachholbedarf bei mir. Aber auch wenn ich mich hierfür oft schwach und hilflos fühle, weiß ich, es braucht nur den Senfkorn-Glauben, den ich komplett auf Jesus werfe und ich nicht an seiner Macht und seiner Fähigkeit zweifle. Darum lasst uns miteinander beten. Lasst uns miteinander beten. Herr, ich bin schwach. Ich kann aus mir heraus nichts tun. Ich habe Angst. Und Herr, du allein weißt, wie ängstlich wir oft sind. Dass wir auch gar nichts in unserem Horizont haben, dass du jemanden wie uns gebrauchen kannst. Aber jeder von uns, der dich kennt, hat dich erlebt in Kraft. Jeder. Jeder, der dich kennt, Jesus, hat dich schon einmal erlebt. Und darum bitten wir dich, zünde neu dein Feuer in uns an. Erfrische uns neu mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft. Wir werfen uns auf dich und stellen uns in Abhängigkeit zu dir und bitten dich, Herr, hab Erbarmen mit uns und mit den Menschen um uns herum. Und wir wollen dich nicht limitieren, wir wollen dich nicht klein machen und wir wollen auch nicht meinen, dass wir es sind, die hier die Veränderung bewirken, sondern du allein und zur Ehre deines Namens, damit die Anbetung in diesem Landkreis zunimmt und Menschen deinen Segen erfahren, deine Vergebung erfahren und deine Liebe erkennen. Herr, wir wollen stehen bleiben. Wir wollen nicht uns wegducken und wollen sagen, Herr, überwinde du unsere Hilflosigkeit. Du bist mächtig und fähig, Dinge zu tun, die selbst unsere kühnsten Träume übersteigen. Aber nicht, weil wir stark sind, sondern weil du es bist, Herr. Und darum hilf uns, Herr. Wir glauben und hilf unserem Unglauben. Amen.